Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich nehme mich noch mal kurz mit hinein in die letzte Woche, vielleicht auch hilfreich für die, die heute zum ersten Mal da sind. Letzte Woche wurden wir aufgrund der Ereignisse um das Verhör von Jesus damals mit zwei Begriffen konfrontiert. Der eine Begriff war Wahrheit, und wir haben feststellen können, dass Menschen bereits vor 2000 Jahren ein Problem damit hatten, mit dieser Aussage von Jesus, die er im Verhör sagte, dass er von der Wahrheit zeugt. Das andere Wort war Toleranz, ein Wort, das wir sehr lieben, wo wir sagen, jede Meinung, jeder Glaube ist irgendwo richtig. Wir halten unsere unterschiedlichen Vorstellungen einfach aus. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen vom Thema Wahrheit. Heute nun ein Wort, das wir dringend brauchen, ohne Ironie, in dieser Welt. Sonst kommen wir auch im Miteinander nicht klar. Und dieses Wort heißt Kompromiss. Kompromiss. Die Kompromisssuche ist so die Annäherung der Position der verschiedenen, unterschiedlichen Seiten, um irgendwie auf einen Nenner zu kommen. Wir müssen unser Miteinander ja irgendwie gestalten. Wer in der Gemeinde ist, weiß genau, wovon ich rede. Irgendwie müssen wir uns finden. Ein zustande gekommener Kompromiss ist eine von allen beteiligten Personen akzeptierte Lösung. So. Und das verlangt man von beiden Parteien, dass man so gewisse Zugeständnisse macht. Sonst kommt kein Kompromiss zustande. Also wenn Freunde in Urlaub fahren und wissen nicht, wie sie den verbringen sollen, der eine will in die Berge, der andere will zum Seen und der andere will ganz was anderes, sie müssen einen Kompromiss machen, sonst kommen sie nie weg. Wenn zwei Menschen heiraten und eine Wohnung ziehen und die gestalten wollen, dann müssen sie Kompromisse machen. Stimmt das, Eheleute, oder? Ist so. Und wenn wir dann die Tarifpartner sehen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ohne Kompromiss geht da gar nichts. Keiner kriegt jeweils die 100%, die er gerne möchte. Und dann noch die Politik, so als Wähler von Parteien, dann sehen wir zunächst mal die unterschiedlichen Parteiprogramme. Aber nach einer Wahl sehen wir, dass in diesen Koalitionsgesprächen du nie deine 100% bekommst. Das geht überhaupt nicht. Du bekommst das nicht für das, was du eine Partei vielleicht gewählt hast. Nun, all das ist in einer Welt mit ihren vielen Ansichten und Vorstellungen vom Leben und dem Reichen von Zielen auch wirklich notwendig. Wir müssen Kompromisse machen. Es gibt aber eine Instanz, in der es nicht um Kompromisse gehen darf, sondern um das Herausfinden von Wahrheit. Und das ist ein ordentliches Gericht. Das ist die Aufgabe von einem Gericht. Ohne Ansehen der Person geht es darum, Wahrheit herauszufinden. Da wird nicht vermittelt. Da wird nicht versucht, einen Kompromiss zu finden, sondern da geht es um Wahrheit, da geht es um Fakten und nicht um die Suche nach Kompromissen. Und wir haben am letzten Sonntag bei der Gerichtsverhandlung die Aussage, die Behauptung dieses Messias Jesus gehört, und sie stand da sehr deutlich im Raum, beziehungsweise in diesem Prätorium, wo er sagt, ich zeuge, ich rede, ich berichte von der Wahrheit. Das hat er gesagt. Und kurz vor diesem Verhör, in Kapitel 14 haben wir das gelesen, wo er nur seinen Jüngern sagt, ich bin die Wahrheit. Und damit haben wir heutzutage alle Probleme. Wir würden lieber eine Kompromisslösung finden. Und das wird schwierig. Pilatus hat das versucht. Und weil wir uns bis heute mit solchen absoluten Aussagen schwer tun, bin ich sehr froh, dass Johannes uns gerade in Johannes 18 und 19 in dieses Gerichtsverfahren mit hineinnimmt, in der es um die Frage nach der Wahrheit gehen sollte, Konjunktiv. Aber da gab es diesen Richter namens Pilatus, der hat nach Kompromissen gesucht, weil er wollte einer Entscheidung ausweichen. Pilatus war jemand, der nach einer für alle beteiligten Personen, in diesem Fall zwischen ihm und den Juden und für Jesus, zu einer akzeptablen Lösung kommen sollte. Und er wollte Zugeständnisse machen. In einer Gerichtsverhandlung. Und Johannes nimmt uns da alle mit hinein in diese Verhandlung, denn auch wir, jeder Mensch, kommt nicht um eine Entscheidung herum, nämlich um die Frage, wer ist denn dieser Jesus wirklich? Stimmt das, was er von sich behauptet hat? Dass er die Wahrheit ist, dass er der Sohn Gottes ist, oder hat er uns angelogen? Das ist eine wichtige Frage. Die ist wichtig für uns heute auch als Gemeinde. Vielen geht es heute so, dass man sich in dieser Frage nach Wahrheit nicht entscheiden will. Man fühlt sich dabei nicht wohl. Manche sagen, oh, das ist ja arrogant zu sagen, du hast die Wahrheit. Und man will lieber den Messias neben allen anderen Religionen irgendwie vermitteln. Aber gerade durch den Bericht von Johannes müssen wir erkennen, dass das nicht möglich ist. Liebe Gemeinde, es ist nicht möglich. Wir können keinen Kompromiss formulieren, weil Jesus von sich als der Wahrheit gesprochen hat. Es gibt eine objektive Wahrheit. Und das haben wir letzte Woche gesehen. Und ich will euch noch einmal dieses Zitat von C.S. Lewis ins Gedächtnis rufen. Er hat es auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wir stehen also vor einer erschreckenden Alternative. Entweder war und ist dieser Mann, von dem wir reden, genau das, was er zu sein behauptete, oder aber er war ein Spinner oder noch Schlimmeres. Und da gibt es keinen Kompromiss dazwischen. Entweder oder. Und diese Frage, die Pilatus hier stellt, wer bist du, Jesus? Diese Frage, die er herausfinden will, ist nicht Geschmacksfrage. Also wie wir ein Zimmer streichen würden, welche Partei wir wählen, wie wir den Urlaub gestalten oder welche Partei wir dann am Ende unterstützen. Hier geht es in diesem Gericht um diese eine Frage, was ist wahr in der unsichtbaren Welt, in der unsichtbaren Wirklichkeit? Hat Jesus über sich die Wahrheit gesagt oder hat er gelogen? Und in der Politik und in unserem persönlichen Leben geht es um Kompromisse, ja, aber im Blick auf die Wahrheit in der unsichtbaren Welt geht es nur um Wahrheit oder Lüge. Das ist wichtig, dass wir das neu verstehen, gerade in dieser Zeit auch als Gemeinde. Dass wir nicht anfangen, da rumzueiern, weil manche eiern darum. Wenn Jesus Wahrheit ist und Wahrheit bezeugt, dann müssen wir aufhören, uns unseren Glauben zusammenzubasteln. So aus den verschiedenen Religionen vielleicht noch, so wie im Supermarkt. Das nehme ich, gefällt mir und irgendwie habe ich dann mein Ding. Meine Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, in der selbst die Kirche den Kompromiss sucht, wo er hinguckt. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Wir kommen dieser Laodicea-Gemeinde, die Jesus in den Sendschreiben erwähnt, sehr, sehr nahe. Das war eine Gemeinde, die permanent den Kompromiss gesucht hat. Jesus sagt, du bist weder kalt noch warm, du versuchst die Mitte zu sein. Liebe Gemeinde, sei wachsam. Denk nicht, das haben wir alles im Griff. Kompromisse suchen dann mit Religion, mit der Politik. Das ist Laodicea-Gemeinde. Nein, nicht wir bestimmen, was Realität im Himmel ist. Die Realität war vor uns, sie ist gerade in diesem Moment und sie wird immer sein. Und wir brauchen jemanden, der diese Wahrheit bezeugt, der uns berichtet. Und wir sind in Johannes 18 und 19 bei der bis heute bleibenden Frage, wer ist der wahre Gott? Was tut dieser Gott? Was hat Gott vor? Nicht wir bestimmen, was Realität im Himmel ist. Wir haben keine Ahnung. Wir brauchen Offenbarung. Aber der, der von oben gekommen ist, dieser Messias, hat uns davon berichtet. Das ist das, was er von sich behauptet. Und er tut das auch hier vor Pilatus in dieser Gerichtsverhandlung. Ich möchte euch in Erinnerung rufen, ganz am Anfang des Evangeliums berichtet Johannes, der das Evangelium schreibt, uns von Johannes dem Täufer. Und dieser Täufer sagte, in Kapitel 3 können wir das nachlesen, Vers 31 bis 32, der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Und was er gesehen und gehört hat, dieses bezeugt er. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Sein Zeugnis auch in dieser Gerichtsverhandlung nimmt niemand an. Was sagt Johannes der Täufer bereits 3 Jahre vor diesem Prozess? Sein Zeugnis nimmt niemand an. Und hier sehen wir es sehr konkret in diesem Gerichtsverfahren. Auch Pilatus nimmt dieses Zeugnis nicht an, sondern er sucht nach Kompromissen, nach Zwischenlösungen, nach Alternativen. Er will nicht Wahrheit, er will einfach nur aus der Nummer rauskommen, eine Entscheidung treffen zu müssen. Er will einfach Jesus loswerden, er will seine Ruhe. Das ist seine Reaktion auf die Wahrheit, die gerade vor ihm steht. Und ich möchte, dass wir uns das gemeinsam mal anschauen, wie unwohl er sich fühlt und was er tut, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Das Predigtthema habe ich heute genannt, Kompromisssuche. Und unser Predigttext steht in Johannes 18, Vers 39 bis Kapitel 19, Vers 7. Und den möchte ich gern lesen. Ich bitte euch dazu aufzustehen und euch einfach mal dazu zu stellen, was damals passiert ist. Pilatus redet hier und sagt: Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch an dem Passa einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien wiederum alle und sagten, nicht diesen, sondern den Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen auf ihn zu und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Angesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurgewand tragend. Und er spricht zu ihnen, siehe der Mensch. Als sie nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Jesus, nochmal die Bitte von uns an dich, dass du uns mit hineinnimmst in diese Stunde deines Lebens, die wir eigentlich nicht nachvollziehen können. Führ uns, soweit es geht, hinein in diese Zeit. Rede zu uns durch dein Wort. Amen. Amen. Kompromisssuche ist das hier. Pilatus fühlt sich zunehmend immer unwohler. Er will einfach keine Entscheidung treffen. Er will nicht wissen, was wahr ist im Blick auf diesen Jesus. Er geht der Wahrheit nicht weiter nach, als Richter. Nochmal, hier ist ein Richter, der sollte Interesse an Wahrheit haben. Er geht dem nicht nach, er will nur noch raus aus der Nummer und er will vor allem kein Urteil, keine Entscheidung treffen. Das ist sein Unwohlsein in dieser Situation. Er sucht als Richter Kompromisse und er macht Zugeständnisse, er erwartet Zugeständnisse auch der Juden und die wird er nicht bekommen. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, wie er das tut. Wir haben letzte Woche von Pilatus in Vers 38 dieses Wort gehört, Kapitel 18. Was ist Wahrheit? Und dann dreht er sich weg und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Das war eine rhetorische Frage, eine Frage, wo er sagt, ach komm, was ist Wahrheit? Sagt jeder was anderes. Es ist nun sehr wahrscheinlich, und jetzt muss ich ein bisschen mit in die Geschichte nehmen, weil Johannes berichtet uns nicht alles. Es ist sehr wahrscheinlich, dass zwischen Vers 38 und Vers 39 die Ereignisse stattfinden, die wir in Lukas 23 berichtet finden. Also nur mal so ein bisschen zur Chronologie, dass wir wirklich das ganze Verfahren im Blick haben. Was wir jetzt bei Lukas dort erfahren, ist dies. Pilatus sagt, ein anderer soll entscheiden. Ein anderer soll über die Wahrheit entscheiden. Und wie ihr hier in der Gliederung seht, bei Punkt 1, ich habe hier das Wort Wahrheit synonym mal für den Messias gesetzt. Ein anderer soll über Jesus entscheiden, hätte ich auch schreiben können. Aber bleiben wir beim Thema Wahrheit. Ein anderer soll über Wahrheit entscheiden. Wie paradox ist das denn? Warum? Dieser Messias, warum nehme ich hier Wahrheit synonym für Jesus? Dieser Messias steht ja nicht vor Gericht, weil er etwas Böses getan hätte, sondern weil er etwas gesagt hat, von dem er behauptet hat, dass es die Wahrheit ist. Das ist der Punkt, auch für die Juden, für die Anklage. Die Juden haben das selbst so formuliert in Kapitel 10, wenn ihr euch noch erinnert, Vers 33. Die Juden antworteten ihm, also Jesus, haben sie ihm gegenüber das gesagt, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht. Das hatten sie nämlich vor. sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Das war ihr Problem. Sondern weil du den Anspruch hast, Gott zu sein. Das heißt, letztendlich wird die Wahrheit in Person angeklagt für etwas, das sie gesagt hat, nicht für ein Vergehen, das ausgeführt wurde. So, und jetzt sehen wir den dritten Versuch, und den möchte ich euch nur lesen aus Lukas, was Lukas uns berichtet. In Lukas 23, kurz die Verse 5 bis 12. Sie aber bestanden darauf und sagten, er wiegelt das Volk auf, indem er durch ganz Judäa hinlehrt, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Gebiet des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in diesen Tagen in Jerusalem war. Als aber Herodes sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn, also Jesus, zu sehen, weil er von ihm gehört hatte und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er befragte ihn aber mit vielen Worten. Der Messias, Jesus, aber antwortete ihm nichts. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten aber standen da und klagten ihn heftig an. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzig behandelt und verspottet hatten, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Herodes und Pilatus aber wurden an demselben Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Das passierte an dieser Stelle. Also hier ist der dritte Versuch, wie Pilatus möchte, dass er mit Jesus nichts mehr zu tun hat. Er schickt ihn zu Herodes. Und das berichtet halt Lukas, nicht Johannes. Also ihr seht, ihr habt, so ein bisschen Bibelschule nebenbei, ihr habt kein Evangelium, was vorhatte, eine Biografie des Lebens zu sein. Keiner der Autoren wollte eine Biografie schreiben, sondern jeder, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, hatten ein Thema im Blick und haben dann aus dem Leben von Jesus einige Akzente genommen, um ihr Thema zu unterstreichen. Das Thema im Johannesevangelium ist, Jesus als den Sohn Gottes darzustellen. Für ihn war dieses Ereignis nicht wichtig. Er wollte lieber, dass wir mitverfolgen, wie Pilatus auf Wahrheit reagiert. Deswegen haben wir hier nur den Bericht von Lukas. Jemand sagte also, dass er aus Galiläa kam. Und das war dann ein Grund für Pilatus, ihn zu Herodes zu schicken. Merkt ihr, so Ämterdenken, ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Hier, Herodes, mach du mal. Und so passiert's. Ich möchte das nochmal geografisch ein bisschen zeigen. Wir haben ja diesen ganzen Weg verfolgt. Ich muss das nicht alles nur wiederholen. Also er geht vom Prätorium an dieser Stelle, nach Vers 38, denke ich, zu dem Palast zu Herodes. Das ist das, was hier passiert. Ihr merkt, welche Wege Jesus in ein paar Stunden gegangen ist. Nach seinem ersten Urteil hat Pilatus Jesus zu Herodes geschickt. Kompromiss. Er sagt mit anderen Worten, ich denke, er ist unschuldig, aber ich lasse ihn nicht frei, ihr lieben Juden. Ich komme euch entgegen. Herodes soll das Urteil sprechen. Guter Deal, guter Kompromiss. Und es ist sehr auffällig, ihr habt es ja eben gehört, im Unterschied zu dem Verhör bei Pilatus redete Jesus vor Herodes was? Kein Wort, nichts. Vor Pilatus Offenbarung, er hat viel erzählt, vor Herodes kein Wort. Warum? Jesus hat sich ständig der Führung Israels offenbart, aber sie haben ihn abgelehnt. Und ihre Einstellung Jesus gegenüber war negativ. Auf einmal ist Schluss mit Offenbarung. Er sagt kein Wort. Und dann, als es so war, als Jesus nur schwieg, hat Herodes ihn wieder zurückgeschickt zu Pilatus. Aber auch Herodes sagt, ich finde keine Schuld an ihm, soll Pilatus wieder mit fertig werden. Ich möchte euch an dieser Stelle nur mal kurz auch einen Überblick über die ganzen Verhandlungen zeigen. Warum ist das wichtig, dass wir das wissen? Um nicht zu vergessen, wie der gesamte Weg ans Kreuz war. Wir haben oft nur das Kreuz im Blick. Das ist wichtig. Es läuft alles aufs Kreuz hinaus. Aber das vorher war so intensiv. Diese Zeit vorher, zig Verhöre in kürzester Zeit. Das war nicht wie bei uns, dass sich Prozesse so über einige Zeiträume hinschoben. Das war in ein paar Stunden, was Jesus hier erlebt. An Verhören und Prozessen. Ich möchte das kurz skizzieren. Ich gebe euch eine Übersicht mal. Er hat 6 Verhandlungen vom Donnerstagnacht bis Freitag Vormittag erlebt. Ich möchte das kurz skizzieren. Die ersten Verhandlungen vor den Juden, wir haben das gesehen, Johannes berichtet davon, dass er vor Hannas war. Und da haben sie ihr Einverständnis gegeben, Jesus zu töten. Der zweite Prozess vor den Juden war vor Kaiphas. Noch nicht vom Hohen Rat, sondern einfach nur vor Kaiphas. Auch hier Todesurteil und Anklage wegen Gotteslästerung. Und dann früh am Freitagmorgen sind sie ins Synhedrium gegangen und gesagt, am Tempel, ich habe euch das ja gezeigt auf der Karte. Und da fällen sie ein Urteil, er muss sterben vor dem Hohen Rat, das rechtliche Ergebnis, dass Jesus sterben soll. Und dann beginnen die Prozesse von den Römern. Pilatus, das haben wir letzte Woche gelesen, er ist nicht schuldig. Und dann kommt, dass sie ihn zu Herodes schicken, wo Jesus kein Wort redet. Und deswegen lässt Herodes ihn wieder zu Pilatus führen. Jetzt wird Pilatus schon wieder damit konfrontiert. Also geschichtlich ist das so, der Weg, den Jesus da gegangen ist. Innerhalb von einer Nacht. Das war eine Strapaze. Der dritte Versuch, eine Entscheidung aus dem Weg zu gehen, Jesus loszuwerden, ist gescheitert. Und jetzt sucht Pilatus notgedrungen weiter nach Kompromisslösungen, um aus der Nummer rauszukommen. Und jetzt möchte ich mit euch wieder in Johannes landen, weil da sind wir ja eigentlich. Jetzt passiert das. Ihr aber seid gewohnt, dass ich euch an dem Passa einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien wiederum alle und sagten, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Was tut Pilatus? Er gibt die Wahrheit zur Abstimmung frei. Eine Abstimmung über Wahrheit. Als Richter. Pilatus ging mal wieder hinaus zu den Juden, weil, wie bereits gesagt, die Juden ja nicht zu ihm reingehen wollten, sie wollten sie nicht verunreinigen. Und er zieht die nächste Karte. Ihr seid ja gewohnt. Und das mache ich jetzt. Und diese Gewohnheit war, dass sie von Pilatus zum Passafest eine Freilassung eines Gefangenen erwarten durften. Und das kommt in allen Evangelien vor. Und sie konnten entscheiden, Aktion großzügig sozusagen. Ich überlasse euch eine Wahl. Anstatt den zu töten, nehmt doch den anderen. Und hier sehen wir den vierten Versuch, Jesus loszuwerden. Die Juden hatten mehrmals deutlich gemacht, dass sie Jesus töten wollten, aber Pilatus wollte irgendwie nicht. Ein Kompromiss musste her. Er stellt die Frage, ob er Jesus oder Barabbas freilassen soll. Scheinbar hat er gedacht oder gehofft, dass sie nicht einen Mann wie Barabbas nehmen würden. Warum? Barabbas war ein Räuber, aber nicht so, wie wir denken, so ein Hinterhofräuber. Das war ein berüchtigter Gefangener damals. Es war ein Mörder. Das Wort meint hier jemanden, der Beute macht und plündert. Jemanden, der eher so eine Art Terrorist ist. Ein Guerillakämpfer, der an blutigen Aufständen beteiligt ist. Das war Barabbas. Der Kompromiss ist, den Terroristen oder Jesus? Ihr werdet da doch nicht lange überlegen, oder? Das ist Pilatus. Pilatus hatte sich geirrt. Sie haben auch nicht lange überlegt. Aber sie wollten, dass Jesus gekreuzigt wird. Sein Plan geht irgendwie nie auf. Der Name Barabbas ist aramäisch, bedeutet Sohn eines Vaters. Und das Volk wählte den Sohn eines Vaters und lehnte den Sohn des Vaters ab. Auch hier beim vierten Versuch. Bitte beachtet, wenn ihr die Bibel lest, wie die Schrift das Herz des Menschen Gott gegenüber immer wieder so beschreibt. Durch das ganze Evangelium hindurch. Ich war früher so irritiert, wie kann ein Volk Israel sich so diesem Gott gegenüber verhalten, der es aus Ägypten rausgerettet hat. Ich bin nicht mehr irritiert. Das menschliche Herz, von Natur aus ist es eine völlige Katastrophe. Die Juden wollten diesen Messias nicht. Sie waren zu Zugeständnissen nicht bereit, weil es ja eigentlich auch nicht möglich war. Es geht hier um Wahrheit. Wahrheit braucht keine Zugeständnisse. Es gibt nur keine Alternative zur Wahrheit. Also die Wahl. Und als sie Barabbas wählten, zeigten sie, wie tief ihr Hass auf Jesus war. Und Pilatus wusste, dass er eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellte. Deshalb ging er wohl davon aus, dass sie wohl eher den Barabbas nehmen. Aber sie wollten Jesus. Matthäus berichtet ergänzend, dass die Frau von Pilatus ihm ergänzend eine Botschaft sandte, so als er auf dem Richterstuhl saß. Sie hat ihm gesagt, Oder Matthäus berichtet, während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn viel habe ich heute im Traum gelitten um seinetwillen. Wenn Ehefrauen was sagen, hat Gewicht. Aber diese Botschaft hat nicht viel zu seiner Beruhigung beigetragen. Gut möglich, dass Pilatus sich in diesem Moment auch seine Hände gewaschen hat und gesagt hat, ich bin schuldlos am Blut diesen Gerechten. Ich will damit nichts zu tun haben. Also ihr seht, durch diese Gewohnheit, jemanden zu wählen, zeigt Gott durch das Johannesevangelium, wie das Gift des Hasses der Juden auf seinen Sohn sichtbar war, wenn wir die Wahl hätten. Petrus wird genau dieses Ereignis in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 aufgreifen bezüglich Barabbas und dann predigt er Folgendes. Petrus predigt, ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt wurde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Verstehen wir das? Da können wir nicht einfach so drüber weggehen. Liebe Gemeinde, achtet, was Petrus hier predigt. Den Urheber des Lebens. Gott selbst steht vor Gericht. Das ist surreal. Wir haben uns alle so dran gewöhnt, oder? Das ist unwirklich. Also was die Bibel hier berichtet, ist eigentlich unfassbar. Und meine Bitte an euch und auch an mich ist nun, die wir ja schon zigmal gehört haben, viel zu schnell wahrscheinlich beim Kreuz sind, dass wir unsere Ohren und unsere Herzen neu ausrichten auf das, was jetzt passiert, was Johannes uns hier berichtet. Wir sehen hier konkret in der Geschichte, was sich ereignet, was Johannes der Täufer 3 Jahre vorher gesagt hatte. Er sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und der Schreiber des Evangeliums gibt uns hier Anteil, wie er das tat. Das ist nicht ein Text für eine Spruchkarte. Das ist etwas, was wir wahrnehmen müssen. Gott vor Gericht, wo gibt's sowas? Wir kommen also der Vollendung näher, den Weg, den Jesus gegangen ist, wo er Petrus gesagt hat, Petrus, den Weg, da kannst du mir nicht folgen. Den muss ich allein gehen. Das ist dieser Weg. Und wie passiert diese Rettung von Menschen, dass Gott wieder, dass Menschen wieder zu Gott kommen? Es geschieht durch Leiden, das, was wir alle so gern vermeiden. Und hier steht dieser Christus, der Schöpfer dieser Welt, der durch ein Wort alles erschaffen hat, nun am frühen Morgen vor Pilatus und er erlebt das, was Johannes uns hier berichtet. Ohren, Herzen. Da nahm nun Pilatus Jesus, den Urheber des Lebens, und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen auf ihn zu und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Angesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus, die Dornenkrone und das Purpurgewand tragend. Und er, also Pilatus, spricht zu ihnen, siehe, der Mensch. Leute, was passiert hier? Ich möchte mit euch zunächst mal auf die menschlichen Beweggründe schauen. Wieder geht es darum, einen Kompromiss zu schaffen für Pilatus im Blick auf Jesus, ja, keine Entscheidung treffen zu müssen. Kompromisse wollen die Wahrheit verharmlosen, niedermachen, niedertreten, klein machen, lächerlich machen. Pilatus sucht notgedrungen weiter nach Kompromisslösungen, um aus der Nummer rauszukommen. Er geht also wieder hinein ins Prätorium und lässt Folgendes mit Jesus machen. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Was ist denn das für ein Richter? Er lässt Jesus als harmlos, machtlos erscheinen. Das ist sein Ziel mit der Aktion. Und in Matthäus 27, wenn wir das noch dazu nehmen würden, scheint es so zu sein, dass die Geißelung im Freien geschah, sodass sogar die Juden zuschauen konnten, wie harmlos dieser Messias ist. Pilatus lässt Jesus geißeln, foltern. Das war eigentlich etwas, was man erst nach der Verurteilung machte, nach der Verkündung des Urteils. Aber Pilatus war ja auf Kompromisssuche. Also er hat vorgesehen, dass dieses Foltern der Auftakt zur Freilassung werden sollte. Also er wollte einen Kompromiss erzwingen. Nun weiß ich auch, wir haben heute Sonntag und es ist Ruhetag und wir wollen eigentlich nur einen Gottesdienst zu feiern und nichts soll uns auffühlen, aus unserem Rhythmus bringen. Das bringt mich aus dem Rhythmus. Das verstehe ich nicht, was ich hier lese. Ein Sonntag, der Entspannung bringen soll, und wir lesen hier etwas von Anspannung. Das ist Anspannung. Und wir müssen das hören, wir müssen das verstehen, dass wir hier eine Handlung sehen, die die Schöpfung gegenüber dem Schöpfer ausübt. Surreal. Und schaut, wir sehen immer deutlicher das Kreuz, aber hier wird die Folterung vor dem Gang ans Kreuz beschrieben. Die haben wir oft nicht so auf dem Schirm. Das ist die Folterung. Ich möchte das kurz skizzieren. Eine Geißelung. Was war eine Geißelung? Das war eine ganz schreckliche Folter, bei der das Opfer entkleidet, an einen Pfahl gebunden wurde und von mehreren Folterern geschlagen wurde. Das waren Soldaten. Und das war so anstrengend, wenn da einer erschöpft war, hat ein anderer für ihn übernommen. Die haben richtig draufgehauen. Bei Opfern, die nicht die römische Staatsbürgerschaft besaßen, bestand das bevorzugte Folterinstrument aus diesem kurzen Holzgriff. Und da waren Lederriemen dran am Ende. Und an jedem Lederriemen befanden sich am Ende Knochensplitter oder Metallstücke. Und damit wurde draufgehauen. Das nannte man Geißelung. Und diese Schläge waren so brutal, dass manche Opfer auch gestorben sind. Die Juden haben immer höchstens 40 Schläge gegeben. Die Römer, denen war das völlig wurscht. Lasst uns über die Krone reden. Die war aus Dornen. Das waren lange Stacheln, bis 30 Zentimeter lang von einer Dattelpalme. Und die schnitten sich tief in den Kopf und sollten so eine Krone demonstrieren und verursachten aber Schmerzen und Blutung vom Kopf her. Und dann lasst uns noch über diesen Purpurmantel reden. Dieser Mantel sollte Königswürde repräsentieren. Etwas auch so ein militärischer Umhang, der Jesus über die Schultern geworfen wurde, mit der Absicht, über seinen Anspruch, der König der Juden zu sein, sich lächerlich zu machen. Seid ihr ein bisschen mit in der Szene dabei? Nicht nur die Söldner des Herodes, sondern auch die römischen Kriegsknechte gaben sich der Verhöhnung eines Königs hin, denn die Dornkrone und dieser Purpurmantel waren als Parodie gedacht. War nicht ernst gemeint, logisch nicht. Und die Soldaten sprechen mit dem Messias, sie sprechen mit dem Schöpfer, dem Sohn Gottes, und sie sagen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dabei schlagen sie ihm ins Gesicht. Und im Urtext, im Grundtext wird deutlich, dass sie das öfter wiederholten, ins Gesicht schlagen. Und wir kennen das, wenn wir so eine Gruppenbildung haben, wenn der eine mal richtig anfängt, die anderen machen immer noch einen obendrauf. Da feuert man sich gegenseitig an. Er kann noch doller zuschlagen. Und in Markus 15 lesen wir, wie zu dem Ganzen noch nachgeäffte Anbetung dazu gehört. Da schreibt Markus: Sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und Pilatus lässt seine Leute gewähren. Es gehörte zu seinem Kompromiss. Verstehen wir, warum Jesus im Garten gebetet hat: Vater, wenn der Kelch nur an mir vorbeigehen würde? Matthäus 26: Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen im Garten Gethsemane: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Schaut, all diese Grausamkeiten erfüllten alttestamentliche Weisungen. Ihr findet da Hinweise bereits im Alten Testament. Und die Juden hatten die Schriften dazu. Sie hätten es wissen können. Sie hätten es wissen können. Wenn man sich so annähernd ein Bild von dieser römischen Einrichtung der Folterung macht, kann man nur darüber staunen, dass der Sohn Gottes, der Schöpfer, sich vor der Kreuzigung auch dieser Tortur unterstellte. Oder wie geht euch das? Das war so ein demütigendes, wie schmerzvolles Leid, dass man, das kann man einfach nicht begreifen. Wir sollten gedemütigt sein, wenn wir das lesen. Und jetzt am besten eine Schweigeminute einrichten. Ich mache das nicht, aber ich bitte euch, es in eurem Herzen mitzunehmen. Ich will nicht was über euch stülpen, was nicht da ist, aber darüber nachzudenken, meine Schweigeminute über das, was Johannes uns hier berichtet, einzulegen. Den Text vielleicht nochmal zu lesen. Der Messias, unser Schöpfer, der für uns gelitten hat, damit wir heute hier als seine Gemeinde sitzen können. Und dann geht Pilatus auch noch hinaus zu den Juden und führt als römischer Statthalter jetzt den Zustand des gefolterten Messias öffentlich vor. Siehe der Mensch. Das ist so ein theatralischer Akt. Sieht ein Mensch, harmlos, der tut euch nichts. Wir haben ihn unter Kontrolle. Und daneben steht Jesus mit seinem Körper, der geschwollen war, der verunstaltet war, blutüberströmt. Diese Aussage ist mit Sarkasmus gefüllt. Seht, da ist ein Mensch. Und Pilatus führte Jesus eine geschlagene, mitleiderregende Gestalt vor, in der Hoffnung, dass die Leute Jesus jetzt freilassen würden. Seine Kompromisssuche ist das. Sein Urteil steht nach wie vor klar. Er hat es schon zweimal gesagt. Hier sagt er es ein drittes Mal. Ich sehe keine Schuld. Und Johannes macht deutlich, dass Pilatus sich keiner Sünde von diesem Jesus hat erfahren können, dass Jesus gesündigt hat und schuldig geworden wäre. Es war sozusagen hier sein fünfter Versuch, Jesus loszuwerden, frei zu bekommen. Kompromisssuche. Das ist ein Mensch. Schaut, dahin führt dich die Suche nach Kompromissen, wenn es um Wahrheit geht. Pilatus dachte, dass wenn er Jesus geißeln würde, das Volk Mitgefühl zeigen könnte und dann auch bereit wäre, loszulassen. Okay, lass ihn gehen. Und Lukas deutet das in seinem Evangelium so an. Pilatus sagt, ich will ihn züchtigen und dann freilassen. Er hatte das vor. Erkennen wir den Gegensatz dieser Szene zu der, die gerade am Montag vorher passiert war, vor diesem Freitag, damals in der Karwoche, als Jesus auf einem Esel den Ölberg heruntergeritten kam und das Volk ihn gefeiert hat. Gepriesen sei der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Und hier diese Aussage, er sei ein Mensch. Unter einem anderen Gesichtspunkt, ich nehme mich da nochmal mit hinein, spricht Pilatus hier auf eine großartige Deklaration aus, ein öffentliches Bekenntnis. Das kann man auch positiv sehen, prophetisch. Siehe der Mensch, was Gott in 1. Mose verheißen hat, ich werde jemanden senden, ein Nachkomme der Frau, der wird das Problem lösen. Der Mensch, Jesus Christus. Diese siehe euer Gott im Alten Testament, siehe mein Knecht, siehe euer König. Siehe der Mensch. So bringt Gott das zusammen. Das Verrückte, was Menschen tun, aber sein Plan kommt zustande. Und dennoch war diese Kompromisssuche von Pilatus vergeblich. Seine Hoffnung, dass das Volk Mitleid haben würde, erfüllt sich nicht. Lesen wir die letzten zwei Verse nochmal. Als sie nun die Hohenpriester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, kreuzige, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn. Und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Also sie sahen den Messias, aber ihre Reaktion war nicht so, wie Pilatus es erwartete. Das ist mein vierter und letzter Gedanke. In einer Welt der Lüge muss Wahrheit sterben. In einer Welt der Lüge muss der von sich behauptet, Wahrheit zu sein, sterben. Denn die Wahrheit kennt keine Kompromisse. Das müssen wir wissen. Wenn euch jetzt diese vier Punkte hier vorne anschaut, es ist verrückt, wie wir mit Wahrheit umgehen. Es ist verrückt, wie wir mit dem Messias umgegangen sind. Der Messias ist die Wahrheit, er zeugt von der Wahrheit und er hat die Wahrheit bestätigt durch sein Leben, durch viele Zeichen. Und diese Zeichen hat Johannes uns beschrieben in seinem Evangelium. Warum? Warum hat Johannes diese Zeichen beschrieben? Damit wir glauben. Damit wir glauben. Und in der Reaktion der Juden sehen wir aber keinen Glauben, sondern nur Hass. Es ist verrückt. Kreuzige, kreuzige ihn. Sie schreien das. Die hohen Priester in Vertretung des Volkes und ihre Diener sprechen hier nicht, sie schreien. Ich habe danach gedacht, wo wäre ich gestanden damals? Wo wärst du gestanden damals? Liebe Gemeinde, wir waren das. Wir waren das. Unsere Verlorenheit ist viel schlimmer, als wir meinen. Wir waren geistlich so tot, wir hätten auch nichts gesehen. Sünde hat mehr zerstört, als wir meinen. Nein, das sind nicht die schlimmen Juden, das sind Menschen wie du und ich, die so von Natur aus ticken, weil wir Gott nicht erkennen können von uns aus. Übelstes Gift kommt da raus. Nichts konnte die hohen Priester von ihrem eingeschlagenen Kurs abbringen. Sie folgen, wie Jesus ihnen sagte, dem Vater der Lüge. Und zum dritten Mal wiederholt Pilatus, dass er keine Schuld findet, aber seine Worte stimmen mit seinen Taten ja nicht überein. Das haben wir ja gemerkt jetzt. Freispruch hätte das Urteil sein müssen, nicht Freigabe zur Folterung. Genau das hat er getan. Konfuzius, der chinesische Lehrer, hat gesagt, oder im Blick auf Feigheit, er hat Feigheit so definiert, wissen, was richtig ist und trotzdem das nicht zu tun. Das ist Feigheit. Pilatus schlägt stattdessen vor, dass sie ihn nun selber nehmen sollen. Kreuzigt ihr ihn? Verrückt. Wusste genau, dass sie das nicht dürfen. Noch ein Versuch, Jesus loszuwerden. Also, was ich abschließend euch damit nochmal nahe bringen will, dass wir das im Fokus kriegen, dass wir damit beteiligt waren. In den ganzen Aussagen damals vor diesem Gericht müssen sie immer mehr den Punkt ansprechen, warum sie diesen Messias ausschalten wollen. Mit ihrem politischen Klang sind sie nicht weitergekommen. Jetzt bringen sie diese religiöse. Er muss sterben und jetzt sind wir beim Punkt. Weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Ach, Steuern hin, Steuern her, interessiert, das ist der Punkt. Weil er von sich gesagt hat, ich bin Gott. So. Und das stand damals und das steht bis heute zur Debatte. Ohne Kompromisse. Das war zum einen korrekt, Jesus hat sich immer wieder mit dem Vater identifiziert, er ist Gott, aber ihre Sicht war auch falsch, denn er hat sich nicht selbst zum Sohn gemacht, er war schon ewig Gott. Ich möchte mit einer Schlussfrage heute aufhören, die ich versucht habe anzudeuten. Gehörten wir alle wirklich zu den Anklägern? Ist uns manchmal unsere gefühlte Wahrheit auch lieber als die in der Schrift geoffenbarte? Ich empfinde mich nicht so schlimm. Suchen wir auch deshalb immer so nach Kompromissen, damit wir doch so ein bisschen ein Funke in uns ist. Aber so ganz so mies bin ich doch nicht. So ganz rettungsbedürftig war ich doch nicht. Ich möchte uns nochmal sagen, ich denke, dass die Schrift lehrt, und ihr könnt es in den Hauskreisen überprüfen, wir haben von Natur aus die Tendenz dazu, eigentlich permanent dasselbe zu tun, was die Ankläger damals taten. Ich werde mit euch zum Abschluss gleich einen dieser alttestamentlichen Texte, prophetischen Texte lesen, den auch die Juden hatten und der auf diese Situation, die der Messias hier erlebt hat, hinweist. Und ich möchte einfach, dass wir das beachten, wenn ich den Text jetzt lese, dass das prophetische Wort hier in Wir-Form spricht, nicht in die werden, sondern in Wir-Form. Der Schreiber nimmt dich und mich mit hinein. Das ist das, was, das ist noch nicht der Text, aber das ist das, was Paulus andeutet in Epheser 2. Wir haben alle den Willen des Fleisches und der Gedanken getan, weil wir von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Wir waren auf der Seite. Wir waren da. Warum bist du zum Glauben gekommen? Weil du besser warst. Weil du eine christliche Erziehung hattest. Vergiss es. Ja, Jesus wird angeklagt, er wird gefoltert, aber die Täter damals stehen mit ihrer Haltung stellvertretend für die ganze Menschheit, Juden und Menschen aus den allen Nationen. Alle haben Verantwortung für dieses Urteil, Juden und Menschen aus allen Nationen, alle sind beteiligt. Ich weiß, wir empfinden uns nicht so als Antigott, oder? Also ich kann mir bei mir gar nicht vorstellen, dass ich bei den Anklägern gestanden sein sollte. Ich bin doch von Anfang an christlich erzogen worden. Bin ich wirklich? Ja, aber meine christliche Erziehung war nur eins der vielen Mittel, die Gott, wie Gott das Böse in mir gegenüber ihm im Zaum gehalten hat. So sehe ich mich heute. Liebe Gemeinde, wir waren früher alle die Ankläger und die, die ihn nicht gewollt haben. Weil wir geistig tot und geistlich blind sind, von Natur aus. Manche Dinge müssen uns halt gesagt werden. Wahrheit tut manchmal auch weh, um durchzudringen zum Leben. Und mit diesem Vorverständnis nochmal, lass uns zum Abschluss dieses Wort aus Jesaja 53 lesen. Ich bitte euch dazu aufzustehen und es euch anzuhören. Die Juden damals hatten dieses Wort auch und sie haben es nicht verstanden. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Gerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist, vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Amen.